Hallo bei einer neuen Folge von Trending Topics. Es geistern gerade neue Schlagworte durch die Kryptoindustrie und zwar heißen sie Play to Earn und GameFi. Sie stehen für die Verschmelzung von Decentralized Finance und Gaming und könnten radikal ändern, wie Computerspiele funktionieren und finanziert werden. Über diesen Trend unterhalte ich mich im heutigen Podcast mit Paul Poltauer, dem Mitgründer des NFT-Games Metananos, und Alex Kirchmeier, dem Mitgründer von DQuest. Herzlich willkommen im Podcast, Paul und Alex, hi.
Servus, danke, dass wir hier sind
dürfen. Servus, Jakob.
Ja, freut mich, dass wir heute hier virtuell zusammenkommen, um über Play-to-Earn und Crypto-Games zu sprechen. Und ich will mal gleich reinstarten. Stellt mal bitte eure jeweiligen Projekte vor, Paul. Metananos, was ist es, was kann es?
Ja, sehr gerne. Also wir sind auch auf der Play-to-Earn-Schiene unterwegs. Bei uns wird es zuerst um die Avatare gehen, die wir erstellen. Da sind wir gerade dabei. Und um diese Avatare bauen wir dann ein ganzes Spiele-Universum auf. Und dann natürlich das große Schlagwort Metaverse, was für uns einfach das Ziel ist, das in so viele andere Spiele zu integrieren. Wir glauben sehr stark an Vernetztheit, Konnektivität. Ich glaube, es wird da viele Projekte im Bereich Metaverse geben und nicht das eine große, wie zum Beispiel von Facebook. Und ja, bei uns ist eben der Schlüssel und der Eintritt in dieses ganze System sind eben die Avatare, die wir eben gerade erschaffen. Und diese heißen bei uns eben Nanos. Gibt es auch eine lustige Geschichte dazu, warum die Nanos heißen. Die Armen sind leider geschrumpft worden von zwei Göttern. Aber ja, kann man dann auf unserer Webseite alles nachlesen, wie das so entstanden ist.
Okay, das heißt, in Kürze kann man bei euch diese Nanos kaufen. Und es ist dann so gedacht, dass ich diese Spielavatare künftig in andere Games mit reinnehmen kann. Also ich sage jetzt irgendwas, ich bin kein Gamer, aber es ist denkbar, dass ich mit diesem Avatar auch in Fortnite irgendwann einmal herumlaufe.
Ja, genau. Das ist absolut das Ziel. Man wird vielleicht mit Projekten starten, die da ein bisschen näher sind, wie zum Beispiel Decentraland. Wir sind ja auch stark mit der QueenTube vernetzt durch unseren Exit von unserem ersten Startup. Auch die QueenTube ist ein Spieleentwickler. Und ja, da wird es mehrere Möglichkeiten geben und Spiele, wo du diesen Avatar verwenden kannst. Und wir selbst natürlich werden auch einige schaffen. Und da ist eben das Stichwort Play to Earn bei uns. Das heißt, bei uns wird es Spiele geben, wo du auch wirklich dann quasi Geld, hartes Geld, in dem Fall Krypto, verdienen kannst.
Okay. Alex, kommen wir zu dir und deinem Projekt DQuest. Die Trending Topics Leser kennen dich vielleicht ja noch aus einem ganz anderen Metier, weil du hast ja, du bist immer noch beteiligt an einem Food Startup und bist jetzt aber in der Crypto Gaming Welt unterwegs. Erzähl mal so ganz kurz die bemerkenswerte Laufbahn, die du da gemacht hast.
Ja, das ist richtig. Sehr gerne. Ich habe 2016, 17 in Lund in Schweden Entrepreneurship und Innovation studiert und damit zwei Mitgründern anschließend ein Trockenfleisch-Startup gegründet. Dahinter mir hängen die Produkte auch, okay, der Zuhörer sieht das jetzt nicht, aber wir haben Wildtrockenfleisch, also nachhaltiges Beef Jerky sozusagen, in Form von Wildjerky auf den Markt gebracht. Und in der Corona-Zeit, wie das Ganze begonnen hat, März 2020, da bin ich nach dem Hype von 2017, sah ich zum ersten Mal wieder richtig, richtig tief in die Crypto-Rabbit-Hole runter und habe eigentlich gemerkt, hey Alex, du beschäftigst dich den ganzen Tag viel mehr mit Krypto, als du dich mit deinem Trockenfleisch beschäftigst. Und so sehr ich, was wir aufgebaut haben, liebe und das Projekt nach wie vor unterstütze und auch Inhaber bin zum Teil, habe ich mich immer weiter zurückgezogen und habe gesagt, ich muss im Kryptobereich arbeiten, weil das ist das, wofür ich richtig brenne einfach. Ja. Und dann habe ich im April letzten Jahres online auch mich zuerst bei einem anderen Krypto-Startup beworben und um dort als Manager nebenbei quasi neben meinem Food-Startup anfangen zu arbeiten. Und habe dann dort den Gründer von diesem Startup kennengelernt, der eines Tages dann im September, späten September, dann mit der Idee auf mich zukam von DQuest und gesagt hat, ja Alex, wie schaut's aus? ob ich nicht Mitgründer sein will, weil ich den Hintergrund habe und weil ich also Startup, das kannst du schon und er braucht halt noch gute Leute an Bord, die das mit ihm zusammen aufziehen. Ja, und dann habe ich mich eben begeistern lassen, dass ich da auch den COO mache. Ja. Und ja, um vielleicht ein bisschen über dequest zu erzählen, also dequest.
Bitte, ja, das würde mich jetzt natürlich interessieren. Was ist dequest? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, dequest, also steht einmal für Decentralized Quest, also wie man sich denken kann, also von DeFi und das ganze Blockchain Gaming mit den Decentralized Finance Games oder GameFi, wie wir auch sagen. Da haben wir gewisse Herausforderungen festgestellt. Also erst einmal ist es komplex für neue Leute, die vor allem aus der traditionellen Spielecke kommen, die dann mit Krypto quasi in Berührung kommen. Das ist momentan noch relativ kompliziert, eben da die Spiele zu beginnen. Man hat meistens Setup-Kosten, weil man zum Beispiel ein NFT kaufen muss, um das spielen zu können. Oder auch einige Dinge über Blockchain lernen muss, erst um da reinzukommen. Und auf der anderen Seite gibt es ein relativ überschaubares Feld. Ich meine, wir sprechen da schon von vielen, vielen Tausend, aber es ist trotzdem, wenn man bedenkt, wie groß die Spielindustrie ist, relativ überschaubar, die Anzahl an Leuten, die schon im Blockchain-Bereich spielen und eben Play-to-Earn-Spiele spielen. Und da gibt es natürlich den starken Need von diesen Startups, von diesen Spielen, aber auch von Gilden und so, die richtigen Leute zu akquirieren. Und wir haben gesagt, auf dequest, wir bieten an, dass man kundenspezifische Quests macht, in denen Benutzer Spiele lernen können. Also es ist sehr viel Lerninhalt, wenn man diese Quests macht und man kann dafür eben Token oder NFT verdienen. Und dann haben wir auch eine zweite Technologie, das sind die NTSTs. Das NTST, das ist noch nicht so geläufig. Das sind NFTs, die man nicht versenden kann. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen
widersprüchlich
an. Ja, weil es geht ja eigentlich also am freien Markt. Die NFTs sind natürlich spannend, wenn sie einen gewissen Wert haben. Aber genau das wollen wir nicht. Wir wollen ein System bilden, in das man sich nicht einkaufen kann, sondern wir tokenisieren Aktivitäten, Verhalten, Skills, also wenn jemand im Spiel etwas macht, dann kann man NTSTs, also NTSTs, diese Badges oder Trophies gewinnen und das sind quasi tokenisierte Leistungen oder Aktivitäten und die sollen eben nicht verkaufbar sein, weil die sollen zu einem gewissen Benutzer quasi für immer gelinkt sein. Und das bieten wir eben auch für Spiele an, dieses System einzubauen.
Okay, alles klar. So, jetzt wissen wir mal, was ihr beide macht. Lasst uns mal generell drüber reden. Play to Earn, das haben jetzt wahrscheinlich schon viele unserer Hörerinnen mal gehört, aber selber noch nie gemacht. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Man kennt ja das Free-to-Play-Modell, was auf Smartphone-Games sehr populär geworden ist, wo man dann am Ende dann auch oft feststellen muss, das Spiel kann ich möglicherweise gratis herunterladen, aber am Ende soll ich ja dann doch einzahlen, um schneller durch die Levels zu kommen oder was auch immer, mir irgendwelche Goodies kaufen. Wie verhält sich das bei Play to Earn?
Naja, bei den meisten traditionellen Spielen ist es ja doch so, dass du eigentlich irgendwo einzahlst, auch wenn der Start vielleicht gratis ist, wird es die meisten im Free-to-Play das eröffnen, aber in Summe lassen begeisterte Spieler doch sehr viel Geld da liegen. Bei den wenigsten Spielen gibt es dann eine Möglichkeit, wie man dieses Geld auch wieder rausbekommt. Also es ist eigentlich eine Einwegstraße und ja, die Spieler verlieren oder geben sehr viel Geld aus. Und Play to Earn gibt eben das erste Mal aus meiner Sicht die Möglichkeit, dass man eben auch mit einem Spiel, wenn man das richtige Equipment hat oder selbst gut performt, auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, damit auch Geld zu verdienen. Das heißt, das reine Spielhobby und ein Hobby impliziert ja eigentlich, dass man Geld ausgibt, kann auf einmal auch dazu dann in die Richtung gehen, dass man wirklich damit Geld verdient, wenn man gut ist. Und für mich ist das ein Beispiel, das es schön illustriert ist. Wenn man FIFA denkt, da gibt es jedes Jahr ein neues Spiel. Die Kids buttern da echt sehr viel Geld rein und auf einmal kommt statt FIFA 21, FIFA 22. Das ganze Geld ist quasi verloren und man kann dann von neuem beginnen. Und da greifen eigentlich die NFTs und das Play-to-Earn-Konzept, damit man eben dauerhaft sich einen Wert erarbeitet. Für die NFTs gibt es Marketplaces, das heißt, ich kann auch, wenn ich mir was Seltenes oder was was Gutes aufgebaut habe, das dann wirklich auch für Geld veräußern und im Play to Earn wirklich auch Geld verdienen. Können wir dann gerne noch ein bisschen darauf eingehen, wie das bei uns zum Beispiel abläuft oder was für Modelle es zurzeit gibt. Aber ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Man gibt den Spielern die Möglichkeit auch, nicht nur Geld einzuzahlen, sondern auch was rauszukriegen am Ende.
Mhm, ja. Das wäre eh gleich spannend, wenn du gleich ein Beispiel eures eigenen Games beschreiben könntest, so ganz kurz. Wie viel muss ich am Anfang einzahlen und wie lange muss ich zum Beispiel spielen, um dann mehr rauszukriegen, als ich zuerst eingezahlt habe? Das wäre eigentlich ganz spannend zu wissen.
Naja, bei uns ist es so, du brauchst eben als Start einen Avatar. Ja, den muss man sich natürlich einmal besorgen. Gibt es die Möglichkeit eben direkt beim Drop, der wird in einem Monat ungefähr sein, oder dann über ein Marketplace, sich den zu besorgen. Und bei uns sind die ersten Play-to-Earn-Spiele Rennen. Das heißt, da kaufe ich mich dann ein mit meinem Avatar plus einem Equipment. Und diese Avatare haben Eigenschaften. Die haben Werte wie Geschwindigkeit, Ausdauer. Die haben Spezialattacken, die ich dann auslösen kann. Also man denke so ein bisschen an Mario Kart mit Überraschungselementen. Und ja.
Okay, Klassiker.
Ja. Ja, kennt jeder. Und genauso wird es ablaufen. Man wird, aber wenn man die Rennstrecke denkt, jetzt nicht direkt das Steuern übernehmen, das Lenken. Aber man sucht sich aus, wie geht man an den Start? Wann nimmt man die Spezialattacke? Wann nimmt man Schutzschild? Das Lenken wird bei uns automatisch übernommen. Und der Play to Earn fängt eigentlich da an, dass wir pro Rennen 12 Charaktere zulassen, 12 Spieler. Jeder zahlt einen kleinen Buy-in. Und die schnellsten 3, die die Ziellinie durchkreuzen, bekommen dann diesen Pot eben, den es gibt. Und es wird zusätzlich auch die Möglichkeit geben, bei Gratisrennen mitzumachen, wo der Prize-Pot dann quasi kleiner ist. Der wird von uns zur Verfügung gestellt. Aber das heißt, man kann auch gratis mitmachen, hat kein Risiko, irgendwas zu verlieren und kann sich trotzdem ein paar Euro holen.
Okay, und diese Euro, die bekomme ich wahrscheinlich in Token, die ich dann irgendwo handeln kann. Okay.
Genau, also es werden nicht direkt Euro sein, es wird eben in Krypto ablaufen, aber die haben natürlich auch einen Marktwert und ja.
Macht ihr da Stablecoins oder was wird da der Einsatz sein?
Wird es verschiedene Möglichkeiten geben zum Einsatz. Zurzeit bewegen wir uns im Polygon-Network, kann aber sein, dass wir werden uns auch noch Solana oder Terra intensiv anschauen oder Avalanche, aber prinzipiell wird es da einen Mix geben aus verschiedenen Währungen, mit denen man das machen kann. Zum Beispiel auch mit unserem Hero Coin, den es ja auch schon länger gibt. Für den soll es auch Möglichkeiten geben. Aber ja, das werden wir dann noch in den nächsten Wochen und Monaten announcen. Aber das Grundkonzept ist eben genauso.
Okay. Alex, im Vorgespräch haben wir ja gesagt, es gibt jetzt die Schlagworte Play to Earn und GameFi. Mhm. Ich habe sie jetzt synonym verwendet, aber gibt es jetzt da Unterschiede in der Definition, in der Auslegung, deiner Meinung nach?
Ja, ich finde, den großen Unterschied machen eben viele nicht. Also wenn man darüber liest, Play to Earn, GameFi, ich glaube, Play to Earn ist halt für den Benutzer leichter zu verstehen, so wie der Paul schon gesagt hat, es ist halt, man spielt und man kann dabei Geld verdienen. GameFi, das kommt von Decentralized Finance mit, also Game Finance eigentlich. Und ich glaube, dass die Idee, also von einem GameFi-Konzept, das auch funktioniert langfristig, ist, dass man ein Metaverse bauen muss, das wie ein autarkes Land eigentlich funktioniert intern und extern quasi Handel treibt mit der anderen Welt als Land sozusagen, weil viele dieser, wenn wir sagen Länder oder dieser Metaverses oder Spiele, die haben ja momentan das große Problem, dass sie ihre Ökonomie nicht in den Griff kriegen. Die haben zu inflationäre Token, zum Beispiel, wir haben es gesehen bei Axie Infinity, ist ja der größte Spieler, sage ich mal, das bekannteste Spiel, aber ganz viele andere, die auch gescheitert sind, weil sie eben ihre Ökonomie nicht in den Griff bekommen. Und da muss man im Metaverse, und ich glaube, das sind die Großen wie Decentraland oder Sandbox, die sind natürlich im Vorteil, weil die können diverse Jobs schaffen im Metaverse, wo Leute auch gegenseitig sich Leistungen bezahlen können, wo man eine Währung hat, die halt intern für unterschiedlichste Jobs im Metaverse verwendet werden kann. Und auch NFTs natürlich spielen da eine sehr, sehr integrale Rolle, weil NFTs, der Paul hat es richtig gesagt, die geben halt quasi der digitalen Welt Besitztum zurück. Ich glaube, das muss man mal betonen, weil die Digitalisierung hat uns ja die große Errungenschaft gebracht, erst einmal, dass wir alles quasi verlustlos kopieren können. Aber genau das wollen wir ja irgendwie doch nicht, dass jeder alles einfach nur kopieren kann, weil sonst gibt es ja keinen Besitz mehr sozusagen. Und das ist, ja, also es ist spannend. Ich bin gespannt, was da für Lösungen gibt, schlussendlich, wie man diese einzelnen Länder dann quasi organisieren kann, dass die auch funktionieren. Aber wie in der echten Wirtschaft werden nicht alle Länder funktionieren.
Okay, spannend. Ja. Und ich habe jetzt sogar schon gehört, dass es in manchen Ländern, ärmeren Ländern, sogar Menschen gibt, die von diesem Play-to-Earn leben können. Stimmt das eigentlich?
Also auf alle Fälle, ja. Mhm. Ja, ja. Also vor allem in Südostasien, da gibt es viele Leute, die spielen das und die verdienen ein paar Dollar am Tag und davon lebt man gut dort. Also das ist auf alle Fälle so, ja. Mhm.
Okay. Ich würde das gar nicht auf diese Länder einschränken. Ich habe Bekannte, die sind bei einigen anderen Projekten recht früh dabei gewesen. Die leben auch bei uns sehr gut mit Play-to-Earn-Spielen und dem Equipment. Also das ist je nachdem, aber geht schon in Größenordnungen, die auch in unseren Breitengraden sehr, sehr, sehr interessant sein können.
Okay, spannend, ja. So, jetzt ist es ja so, ihr habt es ja so geschildert, dass die Finanzierung eines Computerspiels durch dieses Play-to-Earn-Modell ja eigentlich auf den Kopf gestellt wird, weil wenn EA oder wer auch immer nicht jedes Jahr die neue Version von FIFA oder was verkaufen kann, weil die User sich ihre Errungenschaften und so weiter mitnehmen können, wie verändert das eigentlich nachher die ja doch sehr riesige Game-Industrie? Wird die da sich Hals oder über Kopf in dieses neue Modell reinstürzen oder auch Vorbehalte haben, weil ja das Geschäftsmodell ja ein anderes ist? Was denkt ihr?
Ja, man sieht, dass einige große Firmen Vorbehalte haben. Das hat man auch schon gelesen, dass einige sogar Blockchain-Partnerschaften oder Startups ablehnen und dem nicht offen gegenüberstehen. Aus meiner Sicht ist es aber so, dass man sich dem Fortschritt und neuen Gedanken nicht ewig verwehren wird können. Aus meiner Sicht ist es ganz klar, dass diese Konzepte die Industrie verändern werden, aus meiner Sicht auch verbessern, weil es eben nicht nur diese Einwegstraße gibt. Es können auch User Content providen, können damit Geld verdienen. Also ich sehe das sehr, sehr positiv und ich glaube, auf kurz oder lang werden sich auch die großen Gamehersteller darüber Gedanken machen werden müssen und tun. Auch wenn natürlich einige jetzt sehr skeptisch sind, aber man sieht auch genauso, dass es schon recht große Namen und Companies gibt, die da sehr proaktiv sind und auch klar erkannt haben, dass das eine Entwicklung ist, die man nicht versäumen sollte und die vielleicht nicht nur Vorteile für den User, sondern auch für die Game-Unternehmen selber bringt.
Ich sehe das sehr ähnlich. Also ich glaube, dass langfristig werden alle mitgehen müssen. Das Web3 ist eine Revolution, die nicht ausbleiben wird. Ja, da kann man sich nicht verwehren ewig. Und vor 2 Wochen, glaube ich, haben wir gelesen, oder vor 3 Wochen, dass jetzt sogar Nintendo das ganze Feld sehr, sehr gut begutachtet. Und ich glaube, früher oder später werden sie alle kommen. Nur die Großen müssen halt aufpassen. Und ich glaube, das liegt teilweise auch sehr stark an diesem negativen Ruf, den in manchen Gesellschaftsgruppen NFTs und Krypto auch noch hat. Da wird auch von den Medien viel in Richtung Betrug und so auch immer wieder gesponnen und so. Und ich glaube, da passen die natürlich dementsprechend auch auf, dass sie da nicht zu früh dabei sind wahrscheinlich. Aber ich denke, wenn man auch so die Jobausschreibungen anschaut, dass alle Großen mittlerweile Leute einstellen, die auch dieses Feld für sie begutachten und auch erforschen, was man machen kann. Nicht?
Absolut, ja. Also klar gibt es im NFT-Space immer wieder Plagiatsfälle, Betrugsvorwürfe und so weiter. Und gerade die Game-Industrie, die ja eine sehr junge Zielgruppe hat, muss sich wahrscheinlich gerade um den Verbraucherschutz sehr stark kümmern. Aber ist es dann am Ende vorstellbar, dass so klassische Games wie Call of Duty, Fortnite, FIFA, was auch immer, dass ich meinen einen Avatar habe und den kann ich überall, mit dem kann ich mich überall einloggen und seine Werte, Leistungen, Skins, was auch immer mitnehmen?
Ja, also möglich auf alle Fälle. Ob da alle das mitmachen, weiß ich nicht. Was sagt der Paul dazu als Spielehersteller?
Naja, ich gehe schon davon aus, dass früher oder später sich die meisten in die Richtung bewegen werden, weil es einfach für den User, glaube ich, ein riesiger Vorteil ist, wenn du diese Sachen hast, wenn es dafür einen Marktplatz gibt, wenn das wirklich dir gehört, der Avatar, das Equipment. Und ich glaube, dass einfach die das nicht machen, auf Dauer User verlieren werden, weil das andere einfach interessanter ist. Jetzt auch finanziell, auch vom Anreiz her, es gehört mir etwas. Und von dem her glaube ich, dass das sehr, sehr viele draufspringen werden. Natürlich, es braucht alles Zeit. Das ist auch klar, es wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Aber wenn man jetzt auf 10 Jahre Sicht, glaube ich schon, dass die meisten in irgendeiner Form, also die großen Spielehersteller mit NFTs, mit dem Thema Play to Earn und so weiter in Berührung kommen werden und teilweise auch werden müssen.
Okay. Das heißt, auch für die klassischen großen Game-Hersteller wird es irgendwann mal ein Umdenken bei den Geschäftsmodellen geben müssen. Wie geht es ihr selber? Ihr habt jetzt beide Startups im Play-to-Earn-Gamefi-Bereich. Wie habt ihr eure eigenen Geschäftsmodelle konzipiert? Vielleicht im Unterschied zum klassischen Modell. Wie funktionieren die, Alex? Wie funktioniert es bei euch? Wie könnt ihr mit dem Modell künftig Geld verdienen?
Also wir sind sehr früh. Wir sind gerade noch auf der Entdeckungsphase, sage ich mal. Wir sind gerade dabei, auch zu entdecken, wie wir am besten das Ganze monetisieren. Wir haben jetzt durch unseren Investor, durch diese Seed-Runde, die wir gerade fertig machen, sage ich mal, kriegen wir die ersten Kontakte direkt zu Spielen. Wir sehen Spiele und Gilden als unsere Kunden, die unbedingt natürlich Spieler bewerten müssen. Die schauen müssen, wer ist jetzt in der Lage, dieser Gilde zum Beispiel beizutreten. Der muss gewisse Skills haben, vor allem der muss auch die Blockchain-Skills lernen und natürlich über das Spiel. Und für Spiele sind wir vor allem auch ein Onboarding-Tool. Das heißt, wir können natürlich schauen, dass Leute, die ähnliche Spiele schon spielen, dieses Spiel natürlich auch spielen dann. Wir setzen sehr, sehr stark auch auf Daten. Also wir bilden eigentlich, was wir im Hintergrund machen, ist, wir bilden Metaverse-Profile für alle Benutzer. Ja, also wir wissen genau, wo die Leute sind, die NFTs sammeln wollen. Wir wissen genau, wo die Leute sind, die extrem viel spielen. Wir wissen genau, wo die Leute sind, die als Investor tätig sein wollen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel einen Landverkauf macht und sagt, hey, wir brauchen Leute, die gerne Land besitzen wollen im Metaverse, dann können wir genau zeigen, wer die Leute sind und denen das vorschlagen.
Okay, also eigentlich klassisch ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es ist eigentlich B2B-Software-Business, wenn ich es richtig verstehe.
B2B, wir wollen es für die Benutzer, genau, für B2C soll es kostenlos sein. Ja, also wir wollen, dass die Leute nichts zahlen müssen.
Okay. Paul, bei euch, wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Ich glaube, der Play-Token hat eine zentrale Rolle dabei, oder?
Genau. Also wir haben zwar unter Anführungszeichen modernste Technologie und setzen da eben auf neue Wege, aber das Business Model ist doch recht traditionell. Also es wird geben, bei diesen Races gibt es einfach eine Betreibergebühr. Das heißt, wenn jetzt 100 Euro im Pot sind, werden nicht 100 Euro ausgeschüttet, sondern 2-3 Euro werden bei uns bleiben, weil wir müssen ja die Infrastruktur bereitstellen, wir müssen die Spiele entwickeln und so weiter. Das Gleiche geht dann, die Avatare und das Equipment sind alles NFTs, die können auf OpenSea gehandelt werden. Auch da ist es üblich und wird es bei uns auch geben, dass es eine Royalty-Fee gibt. Das heißt, bei jedem Verkauf kriegen wir auch einen kleinen Prozentsatz davon. Ich glaube, das ist was die User gerne zahlen, solange das gut funktioniert, dafür, dass wir einfach da weiterentwickeln und das bereitstellen. Und ja, das sind kleine Margen, die wir haben. Das heißt, es geht in Summe bei uns um ein Volumen, um möglichst viele User drauf zu bekommen. Und ja, das Businessmodell ist da eigentlich sehr alt bewährt. Und weil du gesagt hast, HeroCoin, auch für den HeroCoin wird es dort eine Verwendung geben. Also wir machen den HeroCoin jetzt mehrere Projekte. Das wird quasi oder ist unser Ecosystem-Token für verschiedenste Projekte. Und ja, beispielsweise als Renneinsatz wird der HeroCoin auch funktionieren. Und ja, es gibt jetzt auch beim Sale eigene Sales für HeroCoin-Holder, die vergünstigt sind. Und also wir schauen auf die alte und early Community und für die wird es immer wieder Benefits geben, along the way.
Okay, alles klar. Ja, dann lasst uns noch zum Abschluss einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben jetzt hier quasi versammelt zwei ganz junge GameFi Play-to-Earn-Startups. Wie wird es sich in den nächsten Jahren, denkt ihr, entwickeln, dieser Bereich? In welche Richtung wird es gehen? Und vielleicht so... was ist der Wunsch von jedem? Welches große Game sollte sich da irgendwann mal andocken an diese Metaverses? Also ich würde sehr gerne, ich weiß nicht, FIFA fände ich cool, wenn ich da aus den alten Spielen die Leistungen und so weiter ins Neue mitnehmen könnte.
Ja, braucht es dazu Play to Earn oder Tokenisierung? Ich meine, das könnte auch über eine zentralisierte Datenbank dir zur Verfügung gestellt werden.
Das stimmt, ja.
vielleicht sollten wir das Ganze ein bisschen von der Vergangenheit aufrollen. Also wir kommen ja in der Spielindustrie von den 70ern, Arcade Games, dann die 90er, wo man sich das so ins Wohnzimmer geholt hat. Und man hat ja früher eigentlich für das Spiel bezahlt. Also du hast dann, wenn du deine Nintendo oder deine PlayStation ein Spiel spielen wolltest, du hast ja für diese Kassette oder für diese CD oder was das war, für die hast du ja bezahlt. Das heißt, es war eigentlich Pay-to-Play. Und Pay-to-Play war ja hauptsächlich für junge Männer, sagen wir mal Burschen, waren da ja die Hauptzielgruppe. Und vielleicht noch Mädchen später ein bisschen, aber eher, wenn man erwachsen wurde, hat man aufgehört zu spielen, nicht? Und da kam dann die große Revolution in den 2000ern, glaube ich, mit den Free-to-Play-Spielen, was du vorher angesprochen hast. Also wo man dann in die Richtung ging, hey, du kannst spielen, kostenlos. Ich sehe heute mehr Frauen mittleren Alters in der U-Bahn spielen als junge Männer. Ja? Das ist ganz normal, dass eigentlich heute jeder spielt. Und ich glaube, dass Play-to-Earn oder im GameFi dann einfach der nächste Schritt ist, wenn wir sagen, von Pay-to-Play, Free-to-Play, Play-to-Earn. Weil du ja, wenn du ein Metaverse hast oder ein Spiel, das eine gewisse Größe hat, der ganzen Community ja einen gewissen Wert gibst als Spieler. Wenn du da Teil dieses Ökosystems bist, dann solltest du damit, wenn du aktiv bist, auch Geld verdienen können. Und ich glaube, extrem spannend wird es, wie du gesagt hast, wenn so richtige Spielegrößen reinkommen. Und ich denke da immer an Pokémon. Pokémon ist nicht nur das weltgrößte Medienfranchise. Also das ist bei Weitem größer als Star Wars und alles andere. Das ist das größte Franchise der Welt im Medienbereich. Und was haben die für ein riesengroßes Problem? Die Pokémon Company oder Nintendo hat seit jeher das riesengroße Problem, dass es extrem viele gefälschte Pokémon gibt. Und genau dort könnte man NFTs perfekt einsetzen, weil die einfach sammelbare Monster, ich meine, einen besseren Use Case gibt es meiner Meinung nach nicht. Und das wäre die riesengroße Revolution. Also wenn Pokémon NFTs sind, dann sind wir im Mainstream.
Okay. Also ganz klare Prognose, klingt nachvollziehbar. Paul, wie schaut es bei dir aus? Was denkst du, welches große Game wird da aufspringen auf dem Zug?
Ja, ist lustig. Ich hätte auch Pokémon gesagt, oder das wäre zumindest mein Wunsch, weil ich kann mich erinnern, als Kind, das hat mich immer sehr begeistert. Und wenn sie in die Richtung gehen, dann werde ich es auch wieder installieren und weiterspielen. Würde sich einfach anbieten und wäre natürlich ein riesiger Push für die ganze Industrie, wenn Pokémon sowas aufgreift. Ich wollte noch kurz bei der Vision einhaken. Und ich bin extrem positiv und bullish dem Ganzen gestimmt. Warum? Jakob, Alex, ihr werdet es erkennen, in Schulzeiten schon, ich kann mich erinnern, wir haben Stickerlhefte gesammelt, Magic-Karten, Pokémon-Karten. Das heißt, dieses Sammeln, irgendwas besitzen, tauschen, hat, glaube ich, jeder gemacht in der Schule. Und wir haben das halt, wir sind ja schon ein bisschen älter, wir haben das alle offline gemacht, weil es halt so war und die Möglichkeiten gab es nicht. Ich glaube, die nächste Generation tickt genau gleich, das ist lustig, aber es wird halt mehr und mehr online passieren. Und da hat der Alex richtig gesagt, da war immer das Problem Ownership, Copy, das war einfach nicht gelöst. Jetzt gibt's das, ich kann mein Stickerheft einfach digital haben durch NFTs, ich kann sie traden auf OpenSea und so weiter. Das ist die eine Sache, also deswegen NFTs super und ich bin extrem zuversichtlich, dass das die digitale Welt verändern wird und um sich greifen. Und das zweite ist eben das Spielerische und deswegen Play-to-Earn oder ähnliche Konzepte, glaube ich, dass sie die durchsetzen werden, weil ich habe eben von klein auf auch Pokémon gespielt, Final Fantasy, eigentlich eh fast alles, FIFA, StarCraft und ja, jetzt gibt es auch die Möglichkeit, eben diese Sammelelemente dort reinzubringen, Ownership zu besitzen. Ich habe auch was davon, wenn ich irgendwie einen coolen Charakter aufbaue. Und der Unterschied, du hast angesprochen, FIFA ist halt, naja, wenn es dezentral ist, selbst wenn jetzt FIFA irgendwann das Service abdrehen würde, es gibt diese Items dann noch und vielleicht gibt es auch trotzdem noch am Markt, weil das Leute einfach sammeln und sagen, wow, das war die letzte FIFA-Version, du hast da einen super Charakter gehabt. Und das ist schon ein Unterschied, als wenn man das jetzt zentral, selbst wenn es jetzt in die Richtung geht, dass es Märkte gibt und Avatare, das ist halt der Riesenunterschied. Du bist immer abhängig von einem Spieleprovider, von der zentralen Stelle. Und so würden sich die Probleme einfach lösen und deswegen, weil es mich eben in der Jugend abholt, jetzt habe ich leider zu wenig Zeit, aber ich glaube, dass das ein Riesenpotenzial hat, das ganze Thema in Summe. Kombination aus NFTs und Gaming, in welcher Form auch immer. Und ja, könnte nicht positiver gestimmt sein, dem ganzen Thema.
Ich glaube sogar, man könnte sagen, dass Gaming wird die Massen, also meiner Meinung nach wird das Krypto zu den Massen bringen. Das ist der Schlüssel, der es schaffen wird. Und guter Punkt, Paul, ich habe nicht so daran gedacht, aber du hast es vorher schon angesprochen. Ich glaube, User-Created Content ist natürlich, weil wenn man diese NFTs hat, die jeder verwenden kann, dann könnte ich ja auch ein Spiel machen, in dem du deine FIFA-Sachen verwenden kannst, das nichts mit FIFA zu tun hat. Also das ist natürlich sehr cool.
Okay, super. Also ganz, ganz spannende Ausblicke auf die Gaming-Zukunft in Verbindung mit Kryptos, NFTs, Play-to-Earn-Modellen. Paul und Alex, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Jakob.
Danke dir, Jakob.
Ja, das waren Alex Kirchmeier, der Mitgründer von DQuest, und Paul Polterauer, der Mitgründer des NFT-Games Metanamos, im Gespräch über das Gaming-Business in Verbindung zu Krypto. Das war's von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit spannenden Gästen im Podcast von Training Topics. Bis dann, ciao.